Deutschlandfunk.
Manchmal möchte man sich einfach die Decke über den Kopf ziehen vor all diesen Nachrichten auf der Welt und sagen, ich kann nicht mehr damit umgehen. Und dann, was macht man dann? Keine Ahnung, Labubus schmusen oder ganz viel Süßigkeiten essen, zum Taylor Swift Konzert gehen oder alte Western aus den 50ern gucken? Weiß ich jetzt nicht, was ihr so macht. Wir sprechen heute in Achtsam über Eskapismus. Was ist das? Woher kommt das? Ist das gut? Ist es schlecht? Hilft uns das oder nicht? Das wollen wir alles besprechen. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir nehmen uns jede Woche ein anderes Thema vor und gucken mal, was wir damit so machen. Und Dr. Mai Hyung recherchiert immer ganz viele verschiedene Dinge. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie ist Psychologin und Therapeutin, Autorin und Dozentin und auch Moderatorin von Achtsam und wird uns hier gleich ein paar Erkenntnisse präsentieren, am Ende auch eine Übung machen. Ich bin Diane Hielscher, beschäftige mich auch seit über 8 Jahren mit all diesen Themen und bin süchtig nach diesen Büchern. Zu all den Themen, was können wir machen, dass es uns besser geht und was können wir dafür lernen und was ist Achtsamkeit und wie kann mir das im Leben helfen? Ich bin Gründerin, Autorin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin, all dies und eben auch Moderatorin von Achtsam. Und wir beide treffen uns hier, um euch Dinge zu kredenzen, die wir uns hier überlegt haben. Und Eskapismus ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr in der Welt ist gerade, weil wir alle manchmal einfach nur aus dieser Realität irgendwie entfleuchen mögen.
Ja, es ist vor allen Dingen total normal, werden wir sehen. Und das Wort Eskapismus, falls ihr das noch nie gehört habt, das basiert auch aus dem Englischen to escape, also fliehen, Realitätsflucht, also dieses Streben nach Erleichterung von unangenehmen Situationen, dem realen Leben, den vielen Verantwortungen, die wir tragen, Verpflichtungen, die wir tragen auch. Und auch dieses, es ist eine Form von Verhalten, ob es bewusst oder unbewusst gemacht wird, dass wir Aktivitäten tun, damit wir uns eben nicht mit der Realität beschäftigen müssen und uns ablenken können.
Und ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt, du hast auch noch ein paar.
Genau, also digitaler Eskapismus, das sind Serien, Binge-Watching, Scrollen natürlich auf Social Media, Tagträume, Fantasien, natürlich jegliche Form von Kunst, wenn wir uns in Romane reinstürzen, da sind wir auch in einer anderen Welt, aber auch so ein materieller Eskapismus, also dass wir Substanzen, manche nehmen Substanzen zu sich, Drogen, exzessiver Sport kann auch eine Form sein. Rastloses Reisen oder auch die Reise per se, auch viel arbeiten, das sind alles Beispiele.
Und jetzt ist es ja so, dass man bei Eskapismus das erstmal negativ bewertet. Wir jetzt als Menschen, die sich schon seit einer Weile mit Achtsamkeit beschäftigen, wissen, unser Gehirn bewertet immer. Wir wollen wissen, ist es gut oder ist es jetzt schlecht? Das ist ganz lustig, weil ganz oft natürlich auch Gespräche so sind. Aha, wie finden wir das? Aha, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Kannst du mir mal dafür eine ganz einfache Antwort geben? Das ist ja, das will unser Gehirn. Das will jetzt wissen, okay, Eskapismus. Sag mir mal jetzt hier alle Fakten auf den Tisch, ist es gut oder ist es schlecht? Aber so einfach kann man das nicht beantworten.
Ja, man kann das nicht einfach beantworten. Und immer bei diesen Fragen, wenn Leute mich auch darum bitten als Psychologin, ordne das doch mal ein. In der Regel sage ich, man muss es sich individuell anschauen und alles ist ein Spektrum. Also es kommt immer darauf an, wie viel ist davon da. An sich ist Eskapismus eine ganz normale Form, wie wir mit belastenden Situationen umgehen. Ein Fluchtmechanismus. Und das gehört ja zu dieser Kampf-Flucht-Reaktion, wenn wir gestresst sind. Und das ist dieses Fliehen. Und kurzfristig hilft das ja auch. Wir fühlen uns dann erleichtert. Wir vermeiden in diesem Moment innere, also das können Gedanken sein, Gefühle oder auch äußere Belastungen, Nachrichten, wie du das schon genannt hast oder so. Und es ist ganz normal und es hat auch nicht erst in den letzten Jahren angefangen, Eskapismus. Das gibt es so lange, wie es, denke ich, Menschen gibt, dass wir uns zum Beispiel in Kunst reinflüchten auch oder was auch immer. Also es ist ganz, ganz normal.
Also es gibt 2 Arten von Eskapismus, adaptiver und maladaptiver Eskapismus. Und die schauen wir uns jetzt mal an.
Genau. Nicht jede Form von Eskapismus ist schädlich. Und wichtig ist es zu gucken, was ist denn die Motivation hinter diesem Verhalten? Also wenn wir quasi fliehen, fliehen wir vor etwas Unangenehmen, um es zu unterdrücken, uns selbst zu unterdrücken. Also wenn ich sage Selbstunterdrückung, damit meine ich unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und das natürlich auch langfristig. Also einmal ist ja auch nicht schlimm, Oder fliehen wir, und das wäre was Adaptives, zu etwas Stärkendem hin, etwas, was uns regeneriert, etwas, was uns ermöglicht, uns selbst zu entfalten, persönliches Wachstum oder ne, wenn wir uns erholen, hilft es uns ja dann am Ende auch. Ne? Also da können wir gucken, ist es am Ende was Nährendes irgendwie so, ne? Oder ist da so viel, was schwierig ist und wir machen es einfach nur, um kurz die Augen zu schließen, unterdrücken es langfristig, dann ist es maladaptiv.
Okay, das ist jetzt aber sehr komplex, da selber dahinter zu kommen. Ne? Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen helfen und unterstützen. Ja. Weil klar, also wenn ich jetzt Heroin nehme, dann ist mir schon klar, dass das maladaptiver Eskapismus ist. So logisch, das ist gefährlich, das vergiftet mich, das zersetzt meinen Körper. Logisch, klar. Wenn ich jetzt in die Therme fahre und halt ein Wochenende Sauna mache, dann ist das wahrscheinlich adaptiver Eskapismus, weil Sauna wahnsinnig gesund für meinen Körper ist. Aber dazwischen gibt es ja auch noch ein Spektrum, ne?
Genau, und wenn ich aber jedes Mal in die Sauna gehe, wenn die Steuererklärung zu machen ist oder ein Brief zu öffnen ist, dann ist das auch wieder nicht gut,
okay,
ja?
Okay, verstehe.
Ja, also auch da immer, wie häufig irgendwie so. Ne? Vielleicht können wir mal mit dem Adaptiven anfangen. Ja. Ne? Also wenn Menschen bewusst, das ist auch wichtig, ne? Wir machen das achtsam. Wir sind uns dessen bewusst, aha, ich entscheide mich jetzt, das und das zu machen, weil es mich erholt, inspiriert, weil ich auch einfach entspannen möchte. Ne? Und das ist übrigens ein psychologisches Grundbedürfnis, was wir alle haben. Wir alle wollen natürlich Bindung, Selbstwert, aber eine Kategorie auch zu diesen psychologischen Grundbedürfnissen ist auch, das heißt Lustgewinn und Unlustvermeidung. Was ist damit gemeint? Wir wollen Dinge machen, die uns gut tun, die Spaß machen und Dinge, die nicht so, die uns wirklich wehtun oder so, das wollen wir eher gering halten und das ist ganz normal und deshalb ist es auch wichtig, wenn wir zum Beispiel auf Konzerte gehen oder so oder auch mal irgendwie, wenn Leute gerne zocken, dann auch ab und zu zocken. Ne? Also wenn wir das als Auszeit nutzen können, um positive, angenehme Erfahrungen zu machen, um auch neue Perspektiven zu bekommen, ne, dann kommen wir ja wieder gestärkt in die Realität, dann wieder zurück. Und das ist dann wirklich hilfreich, ja, wenn wir eine kontrollierte Auszeit nehmen. Und es ist eine ganz wichtige psychologische Funktion. Wir schützen uns, regenerieren uns. Und übrigens, wenn wir kreativ Probleme lösen wollen, schöpferisch tätig sein wollen, brauchen wir ja auch immer wieder so eine geistige Distanzierung von diesem akuten Problem, was wir lösen möchten. Also es hilft ja gar nichts, wenn wir 24/7 daran sitzen, sondern ab und zu ist es auch ganz, ganz wichtig, gerade bei so komplexen Aufgaben Distanz zu bewahren, was ganz anderes zu machen, was uns entspannt. Und natürlich kann das auch eine Self-Care-Praxis sein. Und dann, wenn wir es bewusst machen und nicht das Gefühl haben, dass diese Handlung, diese Aktivität uns kontrolliert, sondern andersherum, wir machen eine bewusste Entscheidung, dann ist es eher Richtung adaptiver Eskapismus.
Ich bin ja sehr geprägt von Sitcoms. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Sitcoms gesehen und deswegen musste ich gerade so weiterlachen noch, weil ich mir vorgestellt habe, dass jedes Mal, wenn ich einen Brief aufmachen muss, und bei mir ist es Brief aufmachen, du hast mich richtig erwischt. Ja? Ich habe manchmal in meinem Flur so einen kleinen Briefestapel und dann muss ich mich da erstmal reinatmen in die Situation, dass ich jetzt diesen ganzen Briefestapel aufmachen muss. Also jedes Mal, wenn ich einen Brief aufmachen muss, in die Therme renne. Das fand ich gerade ganz schön witzig, die Vorstellung. Ist nicht ganz billig allerdings. Okay, alles klar. Also wie immer eigentlich achtsam und bewusst und gucken, was mache ich hier, warum, woher kommt das und so weiter. Dann kommen wir mal zum maladaptiven Eskapismus.
Genau. Und auch da übrigens ist natürlich ein Spektrum innerhalb dieses maladaptiven Eskapismus. Manche Formen, die sind dann so exzessiv, das ist dann wirklich schon krankhaft. Und andere, da würde man sagen, na ja, nicht so gut, aber das nächste Mal dann nicht. Ne? Also wir fliehen vor unangenehmen Gefühlen, Stresszuständen, schwierigen Lebensumständen, um halt Gefühle zu vermeiden, zu betäuben. Und wenn halt Pflichten langsam vernachlässigt werden, wie zum Beispiel Briefe oder die Steuererklärung oder so, das ist natürlich nicht gut. Wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren dann irgendwann vielleicht auch echt diesen Realitätsbezug, das sind so Anzeichen, oder da steckt man eigentlich schon mittendrin, das ist nicht nur ein Anzeichen, dann ist es ja auch so, Vermeidungstaktiken, auch wenn die kurzfristig helfen, langfristig birgt es ja immer das Risiko, dass wir natürlich uns nicht um diesen eigentlichen Stressor, den Auslöser für Stress oder die belastende Emotion kümmern. Und das heißt, langfristig werden wir nicht zu einer Lösung kommen. Und so wird das Problem auch immer aufrechterhalten. Also diese ungelösten Probleme gehen immer weiter, verstärken sich, es spitzt sich weiter zu. Und wir versuchen noch weiter, es zu unterdrücken, brauchen vielleicht noch ausgefallenere Saunen und Thermen, weil diese eine nicht ausreicht, damit wir das vergessen. Und das schlägt dann irgendwann auf den Geldbeutel, um im Beispiel zu bleiben. Und da sehen wir halt, wenn wir das weitermachen, dann hilft das nicht. Und natürlich gibt es auch psychische Konsequenzen, wenn das exzessiv betrieben wird. Das kann natürlich auch ein Symptom von psychischen Erkrankungen sein, also Gaming Disorder zum Beispiel, also dieses suchtartige Spielen oder jegliche Form von Konsum, wenn wir es einfach übertreiben, dann kann das zu psychischen Erkrankungen führen. Und die Ursachen für diesen maladaptiven Eskapismus ist natürlich auch super unterschiedlich. Da gibt es noch nicht so richtige Untersuchungen dazu. Das kann von Langeweile sein bis unter- oder auch überfordert sein, Stress im Alltag, aber auch ein Mangel an hilfreichen Bewältigungsstrategien. Und da möchten wir euch ja so inspirieren hier in Achtsam, dass wir euren Koffer mit Werkzeugen, mit Strategien halt immer erweitern. Weil wenn Menschen das nicht gelernt haben, dann bleibt ihnen ja nur diese eine Möglichkeit. Sie kennen es ja nicht anders.
Und da kommt die Achtsamkeit wieder ins Spiel, die wir genau dafür benutzen können, ne?
Genau, wir können uns immer wieder hinterfragen, warum mache ich das denn eigentlich, also diese Handlung? Und um uns diese Frage stellen zu können, braucht es, dass wir innehalten im Alltag, also nicht einfach in etwas Automatisiertes so reinrennen. Oh, ich sehe jetzt irgendwie, da ist so ein Stressor oder so, dann direkt gehe ich in meine alte Bewältigungsstrategie und fliehe weg, sondern ich nehme das wahr. Das ist jetzt ganz schön unangenehm, wenn ich diesen Stapel Briefe sehe. Ich fühle das in meiner Brust, da kommen bestimmte Gedanken, ich kann die Gefühle benennen und dann kann ich mich regulieren, beispielsweise durch Achtsamkeitsübungen, Atemübungen oder so. Und wenn ich dann nicht mehr so amygdala gefühlsgesteuert bin, dann kann der präfrontale Kortex wieder einsetzen und dann kann ich mir die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Was ist die Motivation dahinter? Möchte ich das vermeiden oder tut es mir eigentlich ganz gut? Und übrigens, es ist ja auch so, dass die Achtsamkeitspraxis, die Meditation, Retreats, Spiritualität, das kann auch eine Form von Eskapismus sein. Mhm. Wenn dieses Spiritual Bypassing, wenn wir das nur machen, um uns nicht der Realität zu stellen. Und das ist ganz wichtig. Also auch der Buddha hat schon immer gelehrt, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Lehren. Wenn man das so falsch versteht und das auch nur nimmt, um irgendwas zu verdecken, dann hilft das auch nicht. Sich immer ganz ehrlich zu sich sein, warum mache ich das denn eigentlich gerade?
Sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Und du hast eine Studie auch mitgebracht zum Thema.
Ja, fand ich auch super spannend. Eine Studie zum Thema Einsamkeit, Eskapismus und Binge-Watching-Tendenzen erschien 2021 in der Frontiers in Psychology. Und die wollten gucken, welche psychologischen Mechanismen so dahinter sind bei Menschen, die zu Binge-Watching neigen. Also mehrere Serien hintereinander und so gucken. Weil einfach dieser Medienkonsum sich auch in den Jahren verändert hat. Durch diese Streaming-Dienste ist es ja jetzt auch möglich. Ich habe letztens erst eine Serie total durchgebinged, also ich weiß ganz genau, wovon hier gesprochen wird, ja. Und natürlich die negativen Folgen, die damit einhergehen können, ne? Und da haben 196 Teilnehmer mitgemacht an der Studie, die sollten Fragebögen ausfüllen. Und eine Voraussetzung war, dass sie auch so einen Streaming-Dienst besitzen und an mindestens den letzten 7 Tagen auch eine Serie geschaut haben. Und die haben ja verschiedenste Sachen erfasst, Einsamkeit, auch die problematische Nutzung von Internet und so Diensten. Und auch spannend hier die Identifikation mit den TV-Charakteren, also aus der Serie. Und das Ergebnis der Studie war, Einsamkeit korreliert positiv mit Binge-Watching-Tendenzen. Also je einsamer eine Person war in dieser Studie, desto eher hat sie dann wirklich eine Folge nach der nächsten geguckt. Und Eskapismus wurde da auch erfasst, das war so eine Mediator-Variable. Was bedeutet das? Die Ergebnisse zeigen, dass Binge-Watching eine Bewältigungsstrategie ist für Menschen, die eher zu Eskapismus neigen. Denn in den TV-Serien hatten die dann, also das haben sie genutzt als Online-Raum, um ihr Bedürfnis nach Flucht zu erfüllen. Und diese Einsamkeit, die diese Menschen eher hatten, die konnten sie verdecken oder, naja, anders erfüllen, würde ich sagen, indem sie sich mit diesen fiktiven Charakteren sehr identifiziert haben, ne? Also sie sind geflohen in diese Serien und haben gesagt, hey, ich kenne die doch, die sind doch ganz gewohnt, diese Menschen aus der Serie, ne? Und haben dann so eine Art Verbundenheit gespürt zu diesen TV-Figuren.
Absolut.
Quasi.
Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle.
Ja, wir kennen das alle und es ist ja auch hier das Spektrum, ne? Also mal zu sagen, hey, ich kenne die Carrie total gut, ich weiß, was sie so gerne mag oder so, das ist doch normal, ne? Aber wenn es halt dann sehr extrem ist, ne, dann kann das wirklich gefährlich sein,
ja, auch. Aber ich habe auch tatsächlich, bin ich da auch eben in Resonanz gegangen. Ich habe ja sehr viele Jahre die Frühsendung moderiert und dann tagsüber waren alle arbeiten und ich hatte Feierabend und dann habe ich halt Friends geguckt.
Ja,
das waren meine Freunde, weil alle anderen echten Freunde tatsächlich einen Job hatten und um 13 Uhr nicht mit mir Kaffee trinken gehen konnten. Also von daher, ja. Du hast noch eine weitere Studie mitgebracht, und zwar Eskapismus und Reisen, auch sehr interessant.
Ja, das fand ich auch spannend. Also Achtsam hilft mir ja sehr dabei, dass ich mal auch sehr viel links und rechts gucke. Und das ist jetzt hier gar nicht aus der Psychologie, sondern das war jetzt aus dem Journal for Travel Research, also eine Studie 2025. Und die wollten gucken, weil Eskapismus natürlich, verreisen, weit wegreisen, das ist auch eine Form von Eskapismus. Und die wollten gucken, dieses Konstrukt Eskapismus im Kontext von Reisen, welche Dimensionen sind denn da? Und dann haben die in dieser Studie einen Fragebogen auch konzipiert, um das erfassen zu können, und haben dann herausgefunden, es gibt drei Dimensionen von Eskapismus, ja, im Kontext von Reisen. Einmal ist es so, dieses Escaping Dailiness, also dem Alltag entfliehen, sich von dem alltäglichen Kontext entfernen zu wollen, von Routinen, von Verantwortlichkeiten, Problemen der Realität. Und als zweite Dimension, die sie herausgefunden haben, war, dem Zeitdruck zu entfliehen. Also, dass man sich, wenn man verreist, Zeit nehmen kann, Entschleunigung. Und als dritte Dimension, dem Selbst zu entfliehen, also Distanzierung vom gewohnten Selbst, die Möglichkeit, eine andere Identität anzunehmen, vielleicht auch authentischer zu sein. Und in der Studie zeigte sich neben diesen drei Dimensionen als Ergebnis auch, dieses Zeitdruck entfliehen, das hat am stärksten korreliert mit Wohlbefinden und Erinnerungen, positiven Erinnerungen. Also wenn Menschen im Urlaub sind und sie haben das Gefühl, also ist eigentlich total logisch, ne, sie haben nicht mehr diesen Zeitdruck im Alltag, dann steigt wirklich das Wohlbefinden und sie haben auch gute Erinnerungen an den Urlaub. Ne? Und was ich dann wirklich spannend fand, war in der Diskussion, haben die quasi Implikationen aus der Travel-Forschung für Reiseanbieter gemacht, wie man quasi Reisen anders modifizieren kann, damit Menschen eher in diesen positiven Eskapismus
reinkommen.
Ergibt
ja total Sinn, logisch, das ist ja das Ziel.
Ja, genau, aber ich habe einfach noch nie aus diesem Winkel darüber nachgedacht. Nämlich, die meinten, unter allen Umständen müsste man halt versuchen, diese Alltagserinnerungen zu vermeiden. Also digitale Entkopplung, damit sie nicht auf dem Arbeitskalender beispielsweise gucken. Und auch reduzieren von alltäglichen Aufgaben. Deshalb gibt es diese ganzen All-Inclusive-Leistungen, damit Menschen nicht einkaufen gehen müssen oder so.
Oder kochen oder auch überhaupt dieses Mental-Load-Ding. Was koche ich denn überhaupt? Wenn allein schon mal jemand anders mir sagen würde, was ich koche. Das ist eben, im Hotel nehme ich mir einen Teller und dann schaufel ich mir da alles drauf, was sich jemand anders überlegt hat.
Ja, und das ist dann direkt dieses Wohlbefinden dann, ne? Oder auch eine Bereitstellung von wirklich radikal unterschiedlichen Erfahrungen, sei es mehr in der Natur sein, dieses Slow Tourism oder ungewöhnliche Unterkünfte, Glamping oder so, wenn Leute das gar nicht gemacht haben, ne? Und dann natürlich auch Elemente der Entschleunigung ermöglichen. Was sie herausgefunden haben, dieser Faktor Escaping Self, also dem Selbst entfliehen, das war gar nicht so ausschlaggebend. Das war wirklich eher dieses dem Alltag entfliehen können und dieser Zeitdruck. Wenn man das irgendwie so erfüllt, dann gibt es zumindest im Reisekontext ein erfolgreicher Eskapismus.
Aber jetzt kann ich natürlich wieder ganz klugscheißerisch sagen, wenn wir uns kleine achtsame Momente im Alltag sowieso versuchen, immer wieder einzubauen, dann haben wir nicht dieses extreme Bedürfnis. Ich muss jetzt diese 2 Wochen Urlaub, die müssen so schön wie möglich sein. Oder wir haben auch schon einmal in einer Folge über Weihnachten gesprochen, ne? Die Weihnachtsfeiertage und dazwischen den Jahren, dann bis Silvester und so, wenn man dann viel Zeit mit der Familie verbringt, da ist oft so der Druck drin, ne? Oder auch im Urlaub, wenn man nur mit seinem Partner, seiner Partnerin ist vielleicht oder den Kindern oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, das muss jetzt richtig, richtig toll sein, weil das war auch richtig teuer und wir sind jetzt hier am Strand oder in den Bergen oder wo auch immer. Und wenn wir uns jetzt hier nicht alle vertragen und jeden Tag glücklich sind, dann bin ich sehr, sehr traurig und enttäuscht, weil dann hat eben das mit dem Eskapismus nicht so gut funktioniert, ne?
Ja, also ich bin ja eigentlich gar nicht so eine Freundin von so großen Urlauben, weil ich sag immer so, vorm Urlaub ist nach dem Urlaub, dann hat man sich total gestresst, dass man dann diese 2-3 Wochen frei hat. Währenddessen ist man gestresst und krank oder so. Es ist sehr, sehr wichtig, sich diese Inseln der Achtsamkeit in den Alltag einzubauen. Und diese ganzen Dinge, die wir ja jetzt hier so gelesen oder in der Studie so erfahren haben, man kann sich ja auch, deshalb machen wir gerne so Achtsamkeitstage, ja, wo wir wirklich auch strukturieren, irgendwie so, es gibt einen Ablauf, die Leute haben sich schon Essen vorbereitet, müssen sich an dem Tag nicht mehr darüber irgendwie Gedanken machen oder so. Und das könnt ihr auch mit einer Gruppe von Freunden machen, ne? Sich irgendwie verabreden und sagen, hey, wir praktizieren heute von morgens bis nachmittags Achtsamkeit, machen eine Gehmeditation, essen dann in Achtsamkeit. Und dann bist du ja schon irgendwie woanders, ohne woanders zu sein, weil du einfach aus diesem Trott so raus bist. Und ich finde wirklich, das mache ich auch immer wieder, die Erfahrung, so ein Tag kann so, so nährend sein. Und ich zehre so sehr davon, ohne dass ich irgendwie auf Bali war oder so.
Ja, und deswegen gibt es ja auch bei uns immer wieder die Tools, die verschiedenen Übungen, die ja Fragen, die man sich selber stellen kann, wo man vielleicht auch mal in sein Tagebuch schreibt oder hier mal eine Meditation und da mal eine Atemübung oder eine Hypnose, was wir nicht schon alles hatten in den letzten 5 Jahren, weil die sind ja dann auch ein Stück weit, ich sage mal, adaptiver Eskapismus.
Mhm, ja. Ja?
Kann man so sagen, wenn man eben nicht nur auf diesen einen Urlaub starrt, der da dann, keine Ahnung, 10.000 Euro gekostet hat. Also es gibt viele verschiedene Übungen und du hast uns auch wieder natürlich welche mitgebracht.
Ja, also im Alltag diese Achtsamkeit zu kultivieren, ne? Also immer so ein Mindful-Check-In. Also ihr könnt euch mal so eine wiederkehrende, einfache Tätigkeit raussuchen, die ihr mehrmals am Tag ohnehin durchführt, sei es eine Tür öffnen, die Hände waschen, an der roten Ampel. Dann haltet ihr inne, bevor ihr diese Aktion ausführt und kehrt zurück zu eurem Atmen. Und dann nehmt ihr wahr, wo bin ich eigentlich gerade, wie fühle ich mich in diesem Moment, ne? Wohin führt mich zum Beispiel diese Tür, wenn ich die jetzt öffne? Dass ich das nicht automatisch mache, sondern wirklich mal kurz stehen bleiben. Und das bedeutet nicht, dass euer Alltag nicht mehr funktionieren wird, nur weil ihr euch eine Tätigkeit aussucht, die ihr etwas verlangsamt macht. Und das hilft uns wirklich
alles
dabei.
Alles bricht zusammen.
Ja, das denken viele ja, ne? Aber total. Das ist ja nicht so, ne? Und das hilft dabei, dieses Reservoir an Achtsamkeitsenergie wirklich zu kultivieren. Es gibt unterschiedliche Metaphern dafür. Das eine ist diese Energie, das andere ist diesen Muskel zu stärken, weil dann können wir auch immer wieder so schauen, wenn was Unangenehmes kommt, kommt wirklich diese Fluchttendenz, ja? Ist es so automatisch, wie wir denken? Oder haben wir nicht doch so einen Spielraum zu sagen, hey, mach es entweder bewusst, ja, dass ich jetzt irgendwie diesen Roman lese, mich da rein verliere, eine Serie gucke oder so. Oder kontrolliert mich das irgendwie, ne? Und auch bevor wir zum Beispiel irgendwie scrollen oder spielen, ne? So wie du das jetzt mit dieser App hast, von der du erzählt hast, dass du nochmal atmen musst, irgendwie bevor du Instagram oder so öffnest, ja, können wir uns auch nochmal fragen, 3 Atemzüge und dann, möchte ich das oder möchte ich das nicht machen, ne? Also das ist auch eine Achtsamkeitsübung.
Also im Grunde sind alle Achtsamkeitsübungen, die wir in den letzten über 5 Jahren gemacht haben, eine Möglichkeit, dass man dann nicht in den übertriebenen, maladaptiven Eskapismus verfällt, quasi, könnte man sagen, ne?
Richtig, ja, weil an sich, es ist nicht schlecht, ja, aber wenn wir das halt dauerhaft machen und am Ende nicht für unsere Gefühle da sind, ja, dann tut es uns nicht gut. Und die Achtsamkeit bedeutet ja auch, wir sind auch mit den unangenehmen Gefühlen. Das können wir ja dann auch trainieren.
Genau, und dann müssen Sie nicht sofort, ich sag mal so automatisiert, ne, wenn wir im Autopiloten leben, dann... Du hast es schon oft gesagt, ne? Wir streben zum Angenehmen, wir wollen das Unangenehme vermeiden. Das heißt, wenn wir in unserem Alltag permanent damit beschäftigt sind, ich sag mal so Slalom zu laufen um die unangenehmen Dinge, dann kostet das ja auch sehr viel Energie, sehr viel Mühe und sehr viel Kraft. Das heißt, je mehr wir lernen, mit dem Unangenehmen zu sein, mit den unangenehmen Gefühlen, mit der Angst, die wir vielleicht haben, mit dem, was uns Sorge bereitet oder auch mit den Dingen, die wir eben nicht machen wollen, sei es die Steuererklärung, das Brief öffnen, was auch immer es ist, je mehr wir lernen, okay, aber wenn ich es mache, geht es mir besser, ich kann es schaffen, irgendwie werde ich eine Lösung finden. Manchmal fühlt sich das Leben eben nicht Happy-Go-Sunshine an, sondern manchmal muss man halt das machen, was auch immer es ist. Ne? Es gibt natürlich auch noch viel, viel schlimmere Sachen. Ich nehme natürlich jetzt hier sowas wie Briefe öffnen und Steuererklärung einfach als Beispiel, weil das vielleicht irgendwie nachvollziehbar ist. Aber eben auch damit zu sitzen, also alles, was Achtsamkeit ist, ist im Grunde dafür da, dass man nicht ganz so crazy abgehen muss beim Eskapismus.
Genau, und wir machen es bewusst, ja. Eskapismus muss nicht schlecht sein, ja, aber es kontrolliert uns nicht, ne? Und da hilft uns die Achtsamkeit, weil wir eine bewusste Entscheidung fällen können.
Aber du selber hast dich gefragt, warum ist eigentlich Eskapismus immer so negativ bewertet, ne?
Ja, ich hatte immer so einen negativen Ton. Soll ich die Story erzählen?
Ja.
Ja, genau. Also ich habe mir das Thema ja für heute gewünscht, weil ich bin einfach unglaublich Taylor Swift-Fan. Und als dann diese ganzen Konzerte waren, ich war da auch so drin und bin immer noch drin. Man kriegt mich da nicht so raus. Und dann habe ich mehrere Artikel gelesen, die das dann analysiert haben, dieses ganze Phänomen. Das sei doch alles Eskapismus. Und dann habe ich gedacht, warum hört sich das denn alles so negativ an? Weil ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht irgendwie danach oder davor, ne? Und jetzt habe ich ja meine Antwort gefunden. Das ist total adaptiv, was ich hier mache. Ich entscheide es ja komplett bewusst.
Genau, also alles gut gelaufen. Aber dass es eben so entsteht, vielen Dank dafür, dass du die Geschichte nochmal erzählt hast, damit ihr auch, wenn wir uns Themen wünschen, so entstehen die halt manchmal, dass wir dann sagen, Moment mal, aber das möchte ich jetzt aber wissen, wollen wir da nicht eine Achtsam-Folge drüber machen? Und deswegen ist diese Achtsam-Folge quasi für und von Maihyeong entstanden. Dann habt ihr also Teil auch alle oder wir alle an dieser Entstehungsgeschichte. Das finde ich sehr schön. Okay, dann du hast uns eine Übung natürlich mitgebracht.
Ja, das ist eine geleitete Meditation, in der wir nochmal so in Kontakt gehen können, um reinzufühlen, geht es in eine gute Richtung von Eskapismus oder in eine nicht so heilsame Richtung.
Und auch da wieder, alles ist Übung, da genau hinzugucken, das wahrzunehmen, das zu sehen, das vielleicht aufzuschreiben, das am nächsten Tag wieder neu zu bewerten und wieder neu damit zu spielen im Kopf und zu sagen, nee, ich finde, das ist okay für mich, ich mache das bewusst, sei es jetzt Taylor Swift oder was anderes. Oder, oh nee, das tut mir gar nicht gut und das mache ich lustigerweise immer reflexhaft, wenn das und das passiert. Ja, immer wenn ein Brief bei mir im Flur liegt, renne ich in die Therme. Ist das so eine gute Sache? Ich habe schon ganz abgeschrubbelte Haut vor lauter Saunieren. Also da immer wieder achtsam hinzugucken. Das war unsere Message der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Maihyeong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation zum Thema Eskapismus. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Denke an eine Aktivität, die du oft wählst, um dich abzulenken oder zurückzuziehen. Zum Beispiel Serien schauen, auf Social Media scrollen, dich in die Welt von Romanen und Geschichten zu verlieren oder Tagträumen. Lass die Situation ganz lebendig werden, ohne sie zu bewerten. Frag dich nun, dient diese Aktivität dazu, mich zu nähren und aufzutanken? Oder will ich damit etwas nicht fühlen? Lass die Antwort aus deinem Inneren auftauchen, ohne sie zu erzwingen. Beobachte, welche Körperempfindungen du wahrnehmen kannst. Entspannt sich dein Körper oder spürst du eine unangenehme Energie? Enge? Wenn ja, in welchem Bereich kannst du die Empfindungen wahrnehmen? Welche Gedanken kommen bei dieser Frage? Dient diese Aktivität dazu, mich zu nähren? Oder will ich damit etwas nicht fühlen? Spüre nach, verbringe ich die Zeit hauptsächlich damit, um unangenehme Gefühle, Gedanken oder Situationen auszuweichen? Oder werden meine Gefühle durch die Aktivität benannt und verstanden? Oder betäube ich meine Gefühle damit? Du kannst dich weiter fragen, hat mir diese Beschäftigung neue Einsichten, Ruhe oder Inspiration geschenkt? Und konnte ich diese in meinem Alltag umsetzen? Oder bleiben Impulse nur in der Vorstellung stecken, ohne dass sich etwas verändert? Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Vielleicht haben sich ein paar Antworten geformt. Diese kannst du in eine Absicht münden lassen. Setz dich aber nicht unter Druck. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, um hinzuspüren und tief zu schauen. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.